Leute, jetzt brauche ich euch. Verbrechen von nebenan ist für den Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Spannung nominiert und das Ganze ist ein Publikumsvoting. Das bedeutet, nur ihr könnt mir helfen, diesen Preis zu gewinnen, indem ihr für mich abstimmt. Es wäre wirklich großartig, wenn wir den Deutschen Podcastpreis zusammen holen. Das Voting geht bis einschließlich 20. Mai und ihr könnt mit jedem Gerät, das ihr besitzt oder benutzt, also mit jedem Smartphone, mit jedem Rechner oder jedem Notebook jeweils einmal abstimmen. Die Abstimmung findet ihr auf deutscher-podcastpreis.de und den Link dazu packe ich euch natürlich auch nochmal in die Shownotes. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen von nebenan. Heute mal nur mit mir, also ohne Gast, dafür aber mit einem ganz besonders schlimmen Fall aus meiner Heimat. Aus Bielefeld. Und ihr kennt das ja, normalerweise spreche ich eher selten über Fälle, die nicht restlos aufgeklärt sind, also juristisch aufgeklärt sind. Aber dieses Verbrechen, um das es heute geht und vor allem der Umgang der Behörden damit, ist so unglaublich, dass ich finde, dass die Öffentlichkeit unbedingt davon erfahren muss. Und weil es in diesem Fall vor allem um die Betroffenen geht, möchte ich heute nicht allein darüber sprechen. Anna Loren und ihre Anwältin Stefanie Höke haben sich bei mir gemeldet. Anna Loren wird mir in dieser Folge ihre Geschichte erzählen, stellvertretend für die vielen anderen Frauen, die Ähnliches erlebt haben wie sie. Und auch ihre Anwältin Stefanie Höke wird mir darüber erzählen, wie es für sie war, in diesem Fall für ihre Mandantinnen zu kämpfen. Und ich glaube, ich habe in der ganzen Zeit, die ich jetzt Verbrechen von nebenan mache, also mehr als 5 Jahre, noch nie eine so intensive und auch emotionale Recherche gehabt. Also für mich war es schon ganz, ganz furchtbar, über dieses Verbrechen zu recherchieren. Und für die Opfer dieses Verbrechens ist es natürlich noch 1000-mal schlimmer. Und genau deshalb mache ich diese Folge, weil es so wichtig ist, diesen Frauen eine Stimme zu geben. Und wir wollen, dass dieses unglaubliche Verbrechen nicht vergessen wird. Ihr könnt es euch also schon denken, Inhaltswarnung ist in diesem Fall ein bisschen deutlicher. Diese Folge ist wirklich nicht leicht zu verdauen und das sage ich als jemand, der Erfahrung mit Kriminalfällen hat. Es geht um Vergewaltigung, um sexuellen Missbrauch. Außerdem streifen wir die Themen Geschlechtskrankheiten, Fruchtbarkeit und unerfüllten Kinderwunsch. Wenn ihr mit einem oder mehreren dieser Themen nicht zurechtkommt, dann überspringt die Folge lieber oder hört sie mit jemandem zusammen. Einige Namen habe ich geändert. Es riecht nach Desinfektionsmittel und Hygienereiniger. Die Schuhsohlen quietschen beim Laufen auf dem Linoleumboden. Im Hintergrund hört man das leise Piepen medizinischer Geräte. Ärzte und Pflegekräfte huschen hektisch über die Gänge. So ähnlich könnte man die Atmosphäre in fast jedem Krankenhaus dieser Welt beschreiben. Und genauso ist es auch auf der neurologischen Station im Evangelischen Klinikum Bethel in Bielefeld. Rund 170.000 Menschen werden in dem Krankenhaus jährlich behandelt. Eine von ihnen ist die damals 23-jährige Anna Loren. Im Mai 2019 hat sie ständig starke Kopfschmerzen. Das möchte sie genauer untersuchen lassen. Gemeinsam mit einer Nachbarin und ihrer Mutter überlegt sie, in welches Krankenhaus sie dafür gehen soll. Die Wahl fällt schnell auf die Bethel-Klinik. Das Krankenhaus und vor allem die neurologische Station haben einen exzellenten Ruf hier in der Gegend. Jeder hier kennt den Namen der von Bodelschwingschen Stiftung Bethel, die vor mehr als 150 Jahren gegründet wurden und heute das größte Sozialunternehmen Europas sind und außerdem in Bielefeld ein wichtiger Arbeitgeber. Für Anna Loren ist es also eine ganz logische Wahl. Niemand ahnt damals, wie sehr diese eine Entscheidung ihr Leben verändern wird. Im Krankenhaus werden erste Untersuchungen gemacht. Anna Loren kommt auf die Station N2. Dort soll sie auch über Nacht bleiben. Und hier trifft sie zum ersten Mal den jungen Assistenzarzt Philipp G.
Es war so wie so ein Kumpeltyp, würde ich jetzt mal sagen. Ein ganz freundlicher Mann. So. Also, und er ist total auch einfühlsam gewesen und ist auf mich eingegangen. Und er hat dann ja auch überlegt sofort, was kann es sein mit den Kopfschmerzen? Was kann es sein, dass man zusammenbricht? Und da musste ich halt vor ihm halt auch Tests machen. Also kognitive und motorische Tests. Musste halt mal einmal den Raum hoch und runter laufen. Musste mich halt auch mal beugen vor ihm. Und ja, man denkt sich ja nichts dabei. Man macht ja diese Tests, weil man ja etwas Neurologisches ja hat.
Der 31-jährige Assistenzarzt ist erst seit kurzem in Bielefeld. Vorher hat er unter anderem in einer Klinik in Kempen am Niederrhein gearbeitet. An diesem Abend kümmert er sich sehr zuvorkommend um Anna-Loreen und erklärt ihr, dass er später nochmal in ihrem Zimmer vorbeischauen wird.
Er würde auf jeden Fall dann später, hat er mir richtig versprochen, dann zu mir noch zu kommen, um mir ein Medikament zu geben, dass ich diese schlimmen Schmerzen in meinem Kopf dann einmal wenigstens mal nicht habe und dass ich auch mal endlich mal durchschlafen kann. Ich dann so, okay, alles klar, ich warte dann so in dem Sinne auf ihn.
Gemeinsam mit einer Freundin, die sie im Krankenhaus besucht, wartet Anna-Loreen also auf den Assistenzarzt. Doch irgendwann nach Mitternacht wird die Freundin müde und fährt nach Hause. Anna-Loreen ist jetzt mit ihrer Bettnachbarin allein im Zimmer. Doch so bleibt es nicht lang. Etwa 5 Minuten, nachdem die Freundin das Zimmer verlassen hat, taucht Philipp G. auf. Er macht kein Licht an. Durch die offene Tür fällt nur ein kleiner Schein des grellen Neonlichts aus dem Krankenhausflur auf Anna-Loreens Bett. Der Arzt sagt, dass er ihr jetzt das versprochene Medikament gegen ihre Kopfschmerzen spritzen will, damit sie gut schlafen kann.
Und dann hat sie es bei mir ganz heftig gedreht. Wie als wäre ich in einer Achterbahn. Innerhalb von einer Sekunde war ich weg gewesen. Und das Schlimmste von allem, was halt für mich war, ist, dass ich halt jahrelang dachte, dass ich einen verdammten Albtraum hatte.
Dass das alles gar kein Traum ist, sondern Erinnerungsfetzen an diese Nacht, wird Anna-Loreen erst viel später erfahren. Am nächsten Morgen wacht Anna-Loreen in ihrem Krankenhausbett wieder auf. Sie fühlt sich schlapp und ausgelaugt. In ihrem Bett ist Blut. Außerdem hat sie einen neuen Zugang an der Armbeuge. Als sie die Krankenschwester fragt, was passiert ist, erklärt die ihr, dass Anna-Loreen sich den Zugang in der Nacht selbst gezogen hat. Daher hätte der Arzt ihr einen neuen legen müssen. Anna-Loreen will außerdem wissen, was das für ein Medikament war, das Philipp G. ihr gespritzt hat. Ein Schmerzmittel, behauptet die Krankenschwester. Kurz darauf wird bei Anna-Loreen der Grund für ihre Kopfschmerzen entdeckt. Sie hat eine Zyste. Damit sind die Untersuchungen erstmal beendet. Kurze Zeit später wird sie von ihrer Mutter wieder aus dem Krankenhaus abgeholt. Eigentlich sollte es der 23-Jährigen jetzt besser gehen. Doch statt der pochenden Kopfschmerzen bekommt Anna-Loreen jetzt nach einigen Tagen starke Schmerzen im Unterleib. Sie fährt deshalb zu ihrer Frauenärztin, um das abklären zu lassen. Die stellt eine Chlamydieninfektion fest, eine Geschlechtskrankheit, die durch ungeschützten Geschlechtsverkehr übertragen wird und unbehandelt zu Entzündungen der Gebärmutter und zu Unfruchtbarkeit führen kann. Vor allem junge Menschen sind davon häufig betroffen. Doch das Seltsame, Anna-Loreen hat zu diesem Zeitpunkt keinen Freund und hatte auch mit sonst niemandem Geschlechtsverkehr. Wie kann sie sich also mit der Krankheit infiziert haben? Diese Frage kann ihr auch ihre Frauenärztin nicht beantworten. Anna-Loreen bekommt ein Antibiotikum. Damit sollten die Chlamydien und auch die Schmerzen eigentlich schnell verschwinden. Eigentlich.
Diese Schmerzen haben nun leider 3 Jahre angehalten. Es war eine Höllenfahrt, muss ich sagen. Ja, es waren halt immer heftige Schmerzen, die ich hatte. Es hat sich angefühlt, als ist jemand mit einem Messer reingegangen, hat immer hin und her geritzt in mir, sage ich jetzt mal. Diese Schmerzen, die ich 3 Jahre da hatte, will ich keinem auf dieser Welt wünschen, noch nicht mal meinen Erstfeind.
Anna-Loreen versucht, die Albträume und die Schmerzen zur Seite zu schieben, verschließt alles, wie sie selbst sagt, irgendwo ganz tief in sich drin. Erst 3 Jahre später bekommt sie die Antwort auf all ihre Fragen und die ist furchtbarer, als sie je gedacht hätte. An einem grauen Januartag im Jahr 2022 steht plötzlich abends die Kriminalpolizei vor Anna Lorenz Tür. Sie kommt gerade von der Spätschicht in ihrem neuen Job in einem Pflegeheim, war danach noch schnell mit einer Freundin einkaufen. Ihr Mann wartet mit dem Essen auf sie. Anna Lorenz hat die Einkaufstüten noch in der Hand, als sie die Beamten vor ihrer Haustür bemerkt. Bei ihr bricht sofort Panik aus. Hat sie im Supermarkt vergessen, etwas zu bezahlen? Oder ist ihrem Mann etwas passiert? Die Polizisten wollen unbedingt in ihrer Wohnung mit ihr über etwas Wichtiges sprechen. Dort erzählen sie ihr dann endlich die Wahrheit. Sie haben bei den Ermittlungen Videos gefunden, auf denen Anna Lorenz zu sehen ist. Es ist eindeutig sie. Das Tattoo unter ihrer rechten Brust lässt keinen Zweifel zu. Lebe und gebe niemals auf, steht dort. Ein Satz, der in der nächsten Zeit für Anna Lorenz noch viel mehr Bedeutung bekommen wird. Auf den Videos ist zu sehen, wie Anna Lorenz in ihrem Klinikbett vergewaltigt wird von Assistenzarzt Philipp G. Der Mediziner hat seine Taten gefilmt und gespeichert. Allein von Anna Lorenz hat die Polizei 7 Videos gefunden.
Und das Erste, was ich gesagt habe, war, ach, jetzt habe ich das Puzzlestück, also dieses Teil zu diesem Traum quasi. Das war das Erste, was ich gesagt habe. Ich habe das alles nicht wahrgenommen. Ich habe das überhaupt nicht wahrgenommen, was die sonst von mir wollten. Außer, dass ich gesagt habe, dass das Albtraum quasi ja wahr war.
Doch Anna Lorenz ist nicht das einzige Opfer. Die Polizei findet Videos von mehr als 30 Frauen, die der Arzt im Krankenhaus erst betäubt und dann vergewaltigt hat. An einem Ort, an dem die Frauen eigentlich Hilfe gesucht haben, in einer Situation, in dem die Frauen ihrem Arzt vertraut haben. Schutzlos, völlig wehrlos. Und das offenbar über mehrere Jahre. Die Videos wurden in dem Zeitraum von Sommer 2018 bis April 2020 aufgenommen. Kurz nach dem letzten Video im September 2020 wird Philipp G. festgenommen. Er könnte für die größte Serie von Vergewaltigungen verantwortlich sein, die es in Deutschland je gegeben hat. Auch für erfahrene Juristen wie die Bielefelder Anwältin Stefanie Höke, die auch Anna Lorenz vertritt, ist das Ausmaß dieses Falles schwer zu begreifen.
Die meisten Mandantinnen, die zu mir kommen, die wissen, was ihnen passiert ist. Aber das Ausmaß und auch natürlich die Betroffenenanzahl, all das hat niemand kommen sehen.
Um das ganze Ausmaß dieses Verbrechens zu verstehen, müssen wir uns jetzt erstmal anschauen, wie das alles angefangen hat und vor allem, wer wann etwas gewusst haben könnte. Das ist nämlich in diesem Fall ganz entscheidend. Philipp G. ist zum Zeitpunkt seiner Festnahme 32 Jahre alt und arbeitet erst seit kurzem im evangelischen Klinikum Bethel. Laut Recherchen des Stern ist Philipp G. in Krefeld, also in NRW, aufgewachsen. Seine Eltern haben sich laut seiner Aussage früh scheiden lassen. Er macht sein Abitur, danach beginnt er ein Medizinstudium im hessischen Marburg und wechselt 2012 nach Rostock. Freunde von damals beschreiben Philipp als eher gemütlichen Typen, der lieber feiern geht, als zu lernen. Er engagiert sich politisch, geht gegen Nazis auf die Straße. Laut Medienberichten gibt es ein- oder zweimal Ermittlungen gegen ihn wegen Drogendelikten. In seiner Freizeit spielt Philipp G. Bass in einer Indie-Band. 2015 steht er deshalb im Arztkittel auf der Bühne eines Festivals der Uni Rostock. Mit seinem Hawaii-Hemd unter dem Kittel, seinem Dreitagebart, der großen Sonnenbrille und den braunen, verwuschelten Haaren sieht er eher aus wie ein Surfer als wie ein angehender Neurologe. Sein praktisches Jahr als Arzt macht Philipp G. unter anderem im Hospital zum Heiligen Geist in der Kleinstadt Kempen am Niederrhein. Dort gilt er als beliebt, ist unter anderem Mitglied im Schützenverein oder, wie der Stern über ihn schreibt, statt auf Systemkritik und Anarchopop wie einst in Rostock, setzte er nun auf Mitmarschieren und Rumtata. 2018 fängt Philipp G. dann in Bethel an, als Assistenzarzt auf der neurologischen Station. In Bielefeld lebt er in einer Männer-WG. In seiner Freizeit tourt er mit seinem VW-Bus durch Deutschland und besucht verschiedene Musikfestivals. An seiner neuen Arbeitsstelle im Klinikum Bethel ist Philipp G. ebenfalls beliebt. Er gilt als Teamplayer, nimmt anderen auch gerne mal etwas ab. Seine Kollegen arbeiten deshalb gern mit ihm zusammen. Doch dass mit diesem gut aussehenden jungen Arzt etwas nicht stimmen kann, hätte man eigentlich schon viel früher wissen können. Im August 2016 nämlich kommt es während seines praktischen Jahres in Kempten zu einem ersten Vorfall. Eine schwangere Patientin erzählt damals dem Chefarzt der Klinik, dass Philipp G. ihr etwas gespritzt habe und sie danach sofort weggetreten war. Dann habe sie das Gefühl gehabt, dass jemand sie am ganzen Körper anfasst und sie spürt ein Geschlechtsteil in ihrem Gesicht. Der Chefarzt reagiert, anders als seine Bielefelder Kollegen später, sofort und informiert die Polizei. Die sichert DNA im Gesicht der Frau. Und tatsächlich, die DNA stammt von Philipp G. Doch das allein ist natürlich noch kein Beweis. Das Genmaterial des Arztes könnte zum Beispiel auch von seinen Händen stammen. Und so stellt die Staatsanwaltschaft Krefeld die Ermittlungen gegen Philipp G. im Oktober 2017 aus Mangel an Beweisen ein. Heute geht man davon aus, dass auch diese Patientin von Philipp G. vergewaltigt wurde. Vielleicht war sie sogar sein erstes Opfer. In seiner Personalakte oder in seinem Führungszeugnis werden die Vorwürfe nicht festgehalten, aber es gibt einen Vermerk im System der Polizei. Das wird später für diesen Fall noch sehr wichtig. 2018 fängt Philipp G. dann aber erstmal seine Stelle in Bielefeld an mit einer weißen Weste. Und er macht hier offenbar genauso weiter wie vorher. Schon im Februar 2019 wundert sich der Vater einer jungen Patientin über den schlechten Zustand seiner Tochter. Die Tochter liegt wegen einer Hirnhautentzündung auf der Neurologiestation. Sie hatte wahnsinnigen Schüttelfrost und musste sich übergeben. Morgens fehlte ihr die Erinnerung an die Nacht. Sie war schlapp und alles tat ihr weh, erzählt der Vater. Das könnten natürlich auch einfach Symptome ihrer Krankheit sein, aber ihrem Vater erzählt die junge Frau, dass ihr nachts noch etwas gespritzt wurde und sie danach das Bewusstsein verloren hatte. Als die junge Frau bei den Schwestern nachfragt, was das war, bekommt sie keine Antwort. Einmal wird sie auch nachts wach und muss sich übergeben. Der Assistenzarzt Philipp G. sitzt da wohl schon neben ihr und hält ihr eine Schale hin. Der Vater der Frau wird bei diesen Beschreibungen hellhörig. Ihm kommt das alles komisch vor, deshalb geht er direkt zum Chefarzt. In dessen Vorzimmer berichtet er ihm von seinem unguten Gefühl und dem schlechten Zustand seiner Tochter. Er ahnt damals zwar noch nicht, was seiner Tochter wirklich angetan wurde, hat aber das Gefühl, dass hier irgendetwas nicht richtig sein kann. Doch als der Chefarzt hört, wer die junge Frau behandelt, beruhigt er den Vater mit den Worten: Ihre Tochter ist in guten Händen. Philipp ist ein guter Arzt. Doch irgendwie wird der Vater sein ungutes Bauchgefühl dem Arzt gegenüber nicht los. Philipp G. kommt ihm komisch vor, überengagiert. Häufiger als alle anderen Ärzte der Station sieht er nach seiner Tochter, sitzt häufig an ihrem Bett. Die junge Frau wird irgendwann aus dem Krankenhaus entlassen und ist danach total verändert. Sie, die vorher sonst lebenslustig und fröhlich war, ist jetzt verschlossen, schnell reizbar und trennt sich schließlich sogar von ihrem Freund. Ihren Eltern erzählt sie, dass sie seine Nähe und seine Berührung plötzlich nicht mehr ertragen kann. Warum, weiß sie zu diesem Zeitpunkt nicht. Ein paar Monate später, im Juli 2019, kommt Laura Olsen ins Klinikum Bethel. Die damals 36-jährige alleinerziehende Mutter ist in letzter Zeit häufiger ohnmächtig geworden und wird deshalb in der Neurologie von Philipp G. behandelt. Auch sie vertraut dem jungen Arzt. Er war mehr so der Kumpeltyp. Man hat ihn irgendwie oft mit anderen reden und lachen hören. Absolut kein Mensch, wo ich irgendwie Misstrauen hatte, erzählt Laura. Auch hier kommt der Arzt mitten in der Nacht an ihr Bett und will Laura Olsen einen Zugang legen, weil sie angeblich Flüssigkeit braucht. Er wirkt nervös und unsicher und sticht mit der Nadel erst zweimal daneben, bevor es klappt. Die junge Mutter verliert sofort das Bewusstsein. Einige Stunden später wird sie wieder wach. Sie hat Schüttelfrost und Gliederschmerzen. Außerdem entdeckt sie Blutspuren im Bett. Der Zugang in ihrem Arm ist rausgerissen und liegt am Boden. Sie klingelt deshalb nach einer Schwester, die ihr den Arm verbindet und noch eine Decke bringt. Als die 36-Jährige am nächsten Morgen aufwacht, bemerkt sie in ihrem Bett ein kleines Glasfläschchen mit einem gelben Etikett und der Aufschrift Propofol. Ein Narkosemittel, aber das weiß Laura Olsen zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Trotzdem wundert sie sich über das Medikament in ihrem Bett. Sie macht ein Foto von dem Fläschchen und ruft eine Pflegerin. Die scheint zwar etwas verwundert zu sein, sagt aber sonst nicht viel dazu und nimmt die kleine Flasche mit. Laura Olsen wird nie wieder etwas davon hören. Nach knapp 2 Wochen im Krankenhaus wird sie entlassen. In dieser Zeit sieht sie Philipp G. immer wieder bei Visiten oder auf dem Gang. Einmal kommt er auf ihr Zimmer, um mit ihr zu plaudern. Zu dem Zeitpunkt habe ich mir nichts dabei gedacht. Heute bin ich überzeugt, er wollte auf Nummer sicher gehen, feststellen, ob ich mich an etwas erinnere aus der besagten Nacht, erzählt Laura Olsen heute. Die 36-Jährige hat den seltsamen Vorfall fast vergessen, als sie Anfang September 2019, also knapp 2 Monate später, für weitere Untersuchungen wieder in das evangelische Klinikum Bethel muss und erneut auf Philipp G. trifft. Dieses Mal liegt Laura Olsen gemeinsam mit einer älteren Frau in einem Zimmer. Die beiden unterhalten sich, als Philipp G. plötzlich gegen 22 Uhr in das Zimmer kommt. Wieder behauptet er, er müsse beiden Patientinnen für das MRT am nächsten Tag einen Zugang legen. Ich habe gerade noch geschafft zu fragen, was ist das für ein Medikament? Alles drehte sich und dann war ich weg, erinnert sich Laura Olsen. Viel später wird klar, der Assistenzarzt vergewaltigt Olsen hier ein zweites Mal, genauso wie ihre Zimmernachbarin, und filmt die Taten. Beide wachen am nächsten Morgen mit dem Gefühl auf, dass irgendetwas nicht stimmt. Die ältere Bettnachbarin hat starke Kopfschmerzen und Schüttelfrost, beides typische Nebenwirkungen von Propofol. Zufällig kommt das Gespräch der beiden Frauen auf das kleine Fläschchen, das Laura Olsen vor 2 Monaten nach dem ersten Zusammentreffen mit Philipp G. in ihrem Bett gefunden hat. Da wird ihre Bettnachbarin hellhörig. Sie arbeitet nämlich in einer Apotheke und weiß daher, dass Propofol ein starkes Narkosemittel ist, das normalerweise nicht in der Neurologie eingesetzt wird und schon nach kurzer Zeit im Körper nicht mehr nachweisbar ist. Die beiden Frauen sind misstrauisch und informieren wieder eine der Pflegerinnen. Die ist so schockiert, dass sie sich erstmal setzen muss. Jetzt verstehe sie endlich, wieso Philipp G. am Vorabend so lange geblieben sei, obwohl er eigentlich schon Feierabend hatte, erklärt die Krankenschwester den jungen Frauen. Sie informiert den Oberarzt. Auch der wirkt entsetzt und verspricht, den Chefarzt zu informieren. Dass ein Assistenzarzt mitten in der Nacht Zugänge legt, sei nicht der formale Ablauf auf der Station. Laura Olsen und ihre Bettnachbarin haben für einen kurzen Moment das Gefühl, dass sie ernst genommen werden. Doch dieses Gefühl hält, wie gesagt, nur kurz. Als der Oberarzt wieder in das Zimmer kommt, hat er nicht den Chefarzt dabei, sondern Philipp G. Der erklärt, dass er den beiden Frauen eine Kochsalzlösung gespritzt habe, die aber zu warm war. Außerdem sei Laura Olsen nicht ohnmächtig geworden, sondern einfach nur eingeschlafen. Warum Philipp G. überhaupt so spät und nach seinem Feierabend auf dem Zimmer war, warum Laura Olsen 2 Monate vorher Propofol in ihrem Bett gefunden hat, dazu sagen die beiden Ärzte nichts. Olsen wird immer wütender. Sie fühlt sich nicht ernst genommen und kündigt an, Philipp G. anzeigen zu wollen. Der Oberarzt versucht, sie zu beruhigen und fragt Laura Olsen, ob sie seinem jungen Kollegen mit solchen Vorwürfen wirklich die Zukunft verbauen wolle. Jetzt reicht es der 36-Jährigen. Sie will keine Nacht länger in der Klinik bleiben, also entlässt sie sich noch am Abend des 3. September selbst. Einen Tag später erstattet sie auf einer Bielefelder Polizeiwache Anzeige gegen Philipp G. und wendet sich an die Bielefelder Rechtsanwältin Stefanie Höke. Weder Höke noch Olsen ahnen zu diesem Zeitpunkt annähernd, was wirklich passiert ist.
In der Vorstellungskraft, muss ich sagen, war auch so ihr Gedanke, hat er mich da sediert und irgendwie mal irgendwie das Hemd hochgezogen oder so, ja, vielleicht ein Foto gemacht. Das war so das Worst-Case-Szenario, was wir hatten.
Gegen Philipp G. wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wegen falscher Medikamentenabgabe und Körperverletzung. Sowohl Laura Olsen als auch ihre Zimmernachbarin haben ihr Urin für eine Untersuchung auf Drogen und Betäubungsmittel abgegeben, etwa 18 Stunden nach der seltsamen Infusion mitten in der Nacht. Doch das Ergebnis der beiden ist negativ. Das ist bei Propofol auch nicht überraschend, denn das Medikament ist schon 3 bis 4 Stunden, nachdem es verabreicht wurde, nicht mehr nachweisbar. Dass der Arzt sie während ihrer Betäubung vergewaltigt haben könnte. Auf diese Idee kommt Laura Olsen zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht. Und jetzt passiert erstmal eine lange Zeit nichts. 7 Monate lang. Eine von Stefanie Hückes Mandantin wird später deshalb Anzeige gegen die Polizei Bielefeld erstatten. Hätten die Beamten nicht monatelang mit einer Durchsuchung gewartet, wäre sie nie vergewaltigt worden, begründet sie die Strafanzeige. Frau Höcke, das heißt, Sie sind der Meinung, dass man Philipp G. zu diesem Zeitpunkt schon hätte stoppen können, ja stoppen müssen.
Ja, zweifelsohne. Das wäre ja auch absolut möglich gewesen. Zum einen hätte die Polizei eben umgehend, ich sag mal ins Register geschaut, dann hätten sie ja gesehen, wegen Ähnlichem ist er schon andernorts, ja, gab es ein Ermittlungsverfahren gegen ihn. Und dann hätte auch, muss man sagen, die letzte Mandantin im April 2020, mindestens die Vergewaltigung, wenn nicht zuvor auch andere, die hätten ja alle so verhindert werden können.
Stattdessen passiert nichts. Philipp G. darf erstmal weiter in der Klinik arbeiten. Aber die Klinik bleibt nach ihrer eigenen Aussage auch nicht untätig. In einer Stellungnahme für das ARD-Recherchemagazin Kontraste betont das evangelische Klinikum Bethel, man habe den Vorwurf ernst genommen. Der Oberarzt habe im Anschluss an das Gespräch mit den beiden Frauen sofort labortechnische Untersuchungen angeordnet. Außerdem habe man den Betäubungsmittelverbrauch der gesamten Klinik untersucht und dabei keine Auffälligkeiten gefunden und damit auch keine Beweise für ein Fehlverhalten des Arztes. Doch die Hinweise, dass hier in der Klinik etwas nicht stimmen kann, häufen sich. Im Dezember 2019 beschweren sich nach Recherchen von Kontraste Pflegekräfte über Philipp G. Eine Krankenpflegerin äußert den Verdacht, dass Philipp G. Drogen nimmt und auch im Dienst öfter high ist. Man hat sich schon gefragt, ob er den Frauen nicht noch mehr antut, berichtet eine Person später anonym der Presse. Ungefähr zur selben Zeit wird Judith Müller in das Bielefelder Klinikum eingeliefert. Sie leidet seit einigen Tagen unter unerträglichen Kopfschmerzen. Ihre Entzündungswerte sind extrem erhöht. Müller lässt sich in einer Klinik in der Nähe ihres Wohnortes bei Köln untersuchen. Doch das Krankenhaus muss nach einem Bombenfund geräumt werden. Müllers Mutter, die im Klinikum Bethel als Krankenschwester arbeitet, organisiert ihrer Tochter einen Platz auf der Neurologie in Bielefeld. Gegen Mitternacht wird Judith Müller dort in der Notaufnahme untersucht von Philipp G. Er wirkt auf sie übermüdet, ungewaschen. Was ich merkwürdig fand, er schaute mir nie in die Augen, erinnert sich Judith Müller später. Der Assistenzarzt legt ihr einen Zugang, dann entlässt er sie auf ein Einzelzimmer der Station. Mitten in der Nacht wacht Müller auf, als Philipp G. an ihrem Bett steht und ihr über den Arm streichelt. Er wolle nur nach ihr sehen und ihr etwas gegen die Schmerzen geben, erklärt er ihr. Ja, ein Schmerzmittel wäre gut, kann Müller noch sagen. Dann setzt ihre Erinnerung aus. Als sie einige Tage später einer Krankenpflegerin davon erzählt, glaubt die ihr nicht. Sie haben eine Krankenhausdepression entwickelt. Gehen Sie doch mal an die frische Luft für einen Spaziergang. Zum Jahreswechsel 2019-2020 wird Judith Müller aus dem Krankenhaus entlassen und kehrt in ihre Heimat in der Eifel zurück. Kurz darauf bekommt auch sie starke Schmerzen im Unterleib, kann nachts kaum noch schlafen. Ihre Ärzte können sich das nicht erklären. Währenddessen fragt eine andere Patientin im Klinikum Bethel bei einer Visite den Oberarzt und den Chefarzt nach der Infusion, die sie am Abend vorher bekommen hat. Als der Chefarzt einen Blick in die Akte der Frau wirft, stellt er fest, dass dort keine Infusion vermerkt wurde. Doch offenbar ist das für den Chefarzt kein Grund, weiter nachzuforschen. Den Anwalt der Patientin macht das immer noch fassungslos. Man hätte nachrecherchieren müssen, warum ein Assistenzarzt zu nachtschlafender Zeit Patientin Infusionen gibt. Was war das für ein Medikament? Möglicherweise hätte man anhand von Blutuntersuchungen noch Ergebnisse festhalten können. Erst viel später wird durch die Videos von Philipp G. klar, dass er auch diese Patientin oral vergewaltigt hat, während sie betäubt war. Ungefähr in dieser Zeit meldet eine Mitarbeiterin der Klinik Philipp G. beim Oberarzt. Sie habe morgens in dem Zugang einer Patientin Rückstände einer milchigen Flüssigkeit gefunden, kann aber in den Unterlagen der Frau nichts darüber finden. Eine andere Krankenschwester überrascht Philipp G. nachts in dem Zimmer einer Patientin, als dieser der Frau im Bett gerade etwas spritzen will. Philipp G. huscht mit fadenscheinigen Ausreden davon. Die Beschwerden über ihn, vor allem von Patientinnen, häufen sich. Immer wieder geht es um Infusionen mitten in der Nacht, teilweise auch zu Zeiten, in denen Philipp G. nachweislich Urlaub hat. Im Januar 2020, also Monate nach der Anzeige von Laura Olsen, reagiert die Klinik dann endlich. Am 21. Januar 2020 findet im Büro des Chefarztes des Klinikums ein Gespräch statt. Mit dabei sind der Chefarzt, der Oberarzt, eine weitere Oberärztin und Philipp G. selbst. Ein Protokoll der Sitzung belegt, dass seine Vorgesetzten ihn hier mit den zahlreichen Vorwürfen konfrontieren. Philipp G. verteidigt sich und behauptet, dass er unter Stress leide und deshalb vielleicht mal ein Patientenzimmer verwechselt habe. Das Treffen dauert etwa 90 Minuten. Danach wird festgehalten, dass Philipp G. kein Propofol mehr verwenden darf und auch keine Zugänge mehr legen soll, wenn die nicht unbedingt medizinisch notwendig sind. Und er muss das Ganze dann auch in der Patientenakte notieren, was eigentlich sowieso eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Angeblich soll die Pflegedienstleitung überprüfen, ob sich Philipp G. auch wirklich an diese Regeln hält. Ob sie das getan hat, weiß bis heute niemand so genau. Danach verschwindet das schriftliche Protokoll der Sitzung in einer verschlossenen Schublade und wird erst sehr viel später von Journalisten ausgegraben. Frau Höke, für Sie als Juristin, was bedeutet diese Sitzung im Januar aus Ihrer Sicht? Also wie ordnen Sie das ein?
Da ist es ganz klar, die wussten Bescheid. Also die wussten ja mindestens, dass da dieser Propofol-Missbrauch durch den Assistenzarzt erfolgt. Dieses Gespräch wäre sonst sinnfrei.
Doch auch dieses Krisengespräch in Anführungsstrichen, hält Philipp G. nicht auf. Er vergewaltigt weiter Patientinnen auf der neurologischen Station. Im März 2020, also ein halbes Jahr nach der Anzeige von Laura Olsen wegen der Propofolflasche in ihrem Bett, kommt die Polizei zum ersten Mal auf die Idee, den Namen von Philipp G. intern durch ihre Datenbanken laufen zu lassen. Erst dadurch entdecken die Polizisten, dass gegen den Assistenzarzt schon einmal wegen sexueller Nötigung ermittelt wurde, und zwar 2016 in Kempen, das habe ich ja eben schon erwähnt. Die Frage ist natürlich, warum das erst so spät überprüft wurde. Die Bielefelder Polizei wird das mit Überlastung erklären. Der zuständige Kripo-Beamte war wohl mit mehreren Mordermittlungen beschäftigt und gleichzeitig noch in anderen Fällen eingesetzt und habe einfach zu viel zu tun gehabt. Anwältin Stefanie Höke reicht das nicht. Sie hat die Bielefelder Polizei später angezeigt, weil die so lange untätig war und eben nicht sofort den Namen des Täters ins System eingegeben hat.
Genau, das müsste standardisiert natürlich so bei der Kripo oder bei der Polizei erfolgen. Ja, das ist ja eigentlich auch so, wie man es vielleicht aus dem Fernsehen kennt, ja, dass man erstmal das System durchforstet und dann eben vielleicht das Ganze zur Seite legt. Das ist immer wieder, dass dadurch eben weitere Straftaten ermöglicht werden.
Nachdem ein halbes Jahr fast nichts passiert ist, geht plötzlich alles ganz schnell. Im April 2020 durchsucht die Polizei die Wohnung des Assistenzarztes, außerdem seinen Spind im Krankenhaus und sein Wohnmobil. Philipp G. wohnt zu der Zeit in einer WG in der dritten Etage eines roten Backsteingebäudes in der Bielefelder Innenstadt. In seinem Zimmer werden die Ermittler fündig. Sie entdecken Unmengen an Medikamenten, darunter auch Propofol, außerdem Spritzen, Injektionsnadeln und Medikamente, mit denen man die Wirkung von Schlafmitteln wieder aufheben kann. Außerdem hat der Assistenzarzt sich handschriftlich Notizen zu Diagnosen und Medikamenten seiner Patientin im Krankenhaus gemacht. Die Polizisten nehmen aus dem Zimmer auch noch zwei Computer, mehrere Festplatten und USB-Sticks mit, auf denen sie weitere Beweise vermuten. Die Klinik will laut eigener Aussage erst jetzt davon erfahren haben, dass gegen ihren Assistenzarzt überhaupt eine Anzeige vorliegt. Sie stellt ihn sofort frei. Kurz danach kündigt Philipp G. seinen Job. In den nächsten Wochen befragen Polizisten auch viele Kollegen des Arztes auf der neurologischen Station und erfahren von seltsamen Vorfällen nachts in den Zimmern der Patientinnen. Doch die Ermittlungen kommen schon wieder ins Stocken, weil es kaum Beweise gibt und der Verdächtige offenbar zu den Vorwürfen schweigt. Alle Hoffnungen der Ermittler liegen jetzt auf den beschlagnahmten Festplatten und dem Computer. Doch die sind stark verschlüsselt. Ganze 5 Monate wird es dauern, diese Verschlüsselungen zu knacken. Erst im September 2020 wird das ganze Ausmaß der Taten öffentlich. Die Ermittler entdecken Listen und Dateien mit den Namen von mehr als 2 Dutzend Patientinnen. Dazu unzählige Videos von den Frauen in der Klinik, die erst betäubt und dann von Philipp G. vergewaltigt wurden. Außerdem Fotos und Videos von sexueller Nötigung durch den Assistenzarzt. Dazu kommen einige Videos von Frauen, die Philipp G. offenbar in privaten Raum aufgenommen hat und nicht in der Klinik. Besonders interessant ist für die Ermittler eine weitere Liste mit etwa 80 Frauennamen und Daten. Sie reicht bis ins Jahr 2013 zurück. In der Liste gibt es auch eine Spalte mit dem Namen aktiv hinter jedem Frauennamen, in die Philipp G. entweder ein Plus- oder ein Minuszeichen eingetragen hat. Zunächst gehen die Ermittler davon aus, dass Frauen mit Minuszeichen betäubt wurden. Später wird die Staatsanwaltschaft dann aber erklären, dass die meisten Frauen, die auf der Liste standen, offenbar doch nicht Opfer einer Sexualstraftat wurden. Philipp G. wird am 22. September 2020 festgenommen und kommt in U-Haft in die JVA Bielefeld-Brackwede. Sein ehemaliger Arbeitgeber, das Evangelische Klinikum Bethel, gibt kurz darauf eine Pressemitteilung heraus, in der es heißt, die schweren Tatvorwürfe gegen einen ehemaligen Mitarbeiter unseres Hauses, für die es offensichtlich eine große Beweislast gibt, machen uns fassungslos. 2 Tage später, am Morgen des 24. September 2020, gegen 6.10 Uhr, findet ein Justizbeamter Philipp G. tot in seiner Zelle. Er hat Suizid begangen und sich damit seiner Verantwortung entzogen. Die Art seines Selbstmordes ist ungewöhnlich und aufwendig. Es scheint, als habe er sich auf diesen Moment vorbereitet. Für viele seiner Opfer ist das auch später noch wie ein Schlag ins Gesicht, auch für Anna Loren. Dass Philipp G. nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden kann, beschäftigt sie bis heute.
Also ich hätte ihm gerne natürlich auch in die Augen geschaut und hätte gesagt, warum hast du das gemacht? Was ist bei dir in deinem Leben eigentlich falsch gelaufen? Ist dir irgendwas Schlimmes passiert? Weil ein Mensch, trotz alledem, macht nicht solche schlimmen Taten. Da muss auch irgendwas bei ihm natürlich auch hinterstecken, sage ich jetzt mal. Aber es rechtfertigt trotz alledem nicht das, was er gemacht hat, unschuldige Frauen so zu benutzen.
Und der Suizid des Arztes wirft auch die Frage auf, warum wurde Philipp G. nicht besser in seiner Zelle überwacht, gerade bei diesen schweren Vorwürfen gegen ihn. Laut der Gefängnisleitung gab es dafür keinen Anlass. Alle, die bei uns Kontakt zu ihm hatten, empfanden ihn als selbstbewusst und nach vorne gewandt. Es gab nicht den kleinsten Hinweis auf Suizidgedanken, erklärt der Leiter der JVA kurze Zeit später. Nach dem Tod von Philipp G. wird auch das Verfahren gegen ihn eingestellt. Das hatten wir ja schon in anderen Folgen von Verbrechen von nebenan. Die Rechtslage ist da bei uns in Deutschland ziemlich eindeutig. Gegen Tote kann nicht ermittelt werden, denn sie können nicht angehört werden und können sich damit auch nicht mehr verteidigen. In manchen Fällen ist es allerdings so, dass die Kripo trotzdem noch für eine kurze Zeit weiter ermittelt, um noch wichtige Fragen zu klären. So ist es erstmal auch hier. Die Akte wird also nicht direkt geschlossen. Bisher weiß aber noch keine der betroffenen Frauen, dass sie Opfer einer Vergewaltigung geworden ist. Also ihr müsst euch vorstellen, diese Vergewaltigungen haben ja alle in Betäubung stattgefunden. Es gibt zwar einige Opfer wie Anna Loren, die sagen, ich habe irgendwie ein komisches Gefühl, aber ganz offiziell wissen sie nicht, was mit ihnen passiert ist. Und das soll auch erstmal so bleiben, entscheidet die zuständige Staatsanwaltschaft in Bielefeld. Ein Grund ist für die Staatsanwaltschaft auch das Persönlichkeitsrecht des Täters. Etwas, das Rechtsanwältin Stefanie Höke absolut nicht verstehen kann.
Das Problem eben war, die Staatsanwaltschaft hat sich quergestellt. Ich habe das immer wieder angebracht. Man wollte es nicht. Die Gründe sind mir dazu, das ist spekulativ, muss ich sagen. Also man wollte es mehr oder minder unter den Teppich kehren. Das glaube ich schon. Gerade Bethel, große Arbeitgeber etc. Und da hat man nur einfach hier Opferrechte und auch hier Frauenrechte, sage ich auch mal ganz klar, so mit Füßen getreten.
Gut, jetzt könnte ja theoretisch auch das Evangelische Klinikum Bethel potenzielle Opfer informieren. Schließlich haben die Vergewaltigungen dort stattgefunden und man wird ja nachhalten können, wen Philipp G. alles behandelt hat. Doch auch die Klinik entscheidet sich dagegen, weil man dort laut eigenen Angaben die Opfer nicht retraumatisieren will. Doch Dafür, also für das Nicht-Mitteilen, könnte es auch andere Gründe geben, vermutet ein Anwalt, der eine weitere Betroffene in diesem Fall vertritt. Seine These: Die Klinik habe die Frauen auch deshalb nicht informiert, damit sie nicht als Zeuginnen aussagen und nicht ans Licht kommt, dass es vorher schon zahlreiche Hinweise zu Philipp G. gab und die Klinik den Täter eventuell schon viel früher hätte stoppen können. Ein heftiger Vorwurf. Sollte er wirklich zutreffen, hätte das Krankenhaus seinen eigenen Ruf höher gestellt als das Wohlbefinden der Opfer. Und alleine schon diese Vorstellung macht mich wahnsinnig wütend. Auch Stefanie Höke kann nicht glauben, dass es der Klinik wirklich nur darum ging, die Opfer nicht zu retraumatisieren.
Eine Lüge, so sehe ich das auch, das habe ich zumindest aus der Ermittlungsakte nicht entnehmen können, dass man mit Opferschutzbeauftragten gesprochen hätte, mit TherapeutInnen hätte man gesprochen, TraumatherapeutInnen, und die hätten angeraten, die Frauen nicht zu informieren. Habe ich in der Akte keinen Vermerk zu gefunden, hätte es geben müssen. Jede TraumatherapeutIn sagt ganz klar, Körpergedächtnis ist gegeben, man muss die informieren, und deswegen war das ein eklatanter Fehler.
Mit Körpergedächtnis, das vielleicht kurz zur Erklärung, ist hier übrigens gemeint, dass sich der Körper der Frauen auf unterschiedliche Art und Weise an die Taten erinnern kann, auch wenn die Frauen selbst keine bewussten Erinnerungen daran haben. Ich habe ja zum Beispiel schon erzählt, dass einige der Frauen keine Nähe mehr zulassen können oder Stimmungsschwankungen haben oder auch Probleme, sich in ihrem Alltag zurechtzufinden. Aber das sind halt alles Dinge, für die sie zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt keine Erklärung haben. So oder so gibt es damals für die vergewaltigten und missbrauchten Frauen keine Möglichkeit, von den Verbrechen, die an ihnen verübt wurden, zu erfahren. Mit einer Einschränkung. Für den Fall, dass die betroffenen Frauen selbst zur Polizei gehen und dort nach Informationen fragen, solle man ihnen die Informationen aus den Akten zugänglich machen, so die Anweisung der Bielefelder Staatsanwaltschaft. Die Frage ist jetzt allerdings, woher sollen die Frauen überhaupt wissen, was ihnen passiert ist? Ich meine, alle sind betäubt worden und keine von ihnen kann sich wirklich an die Ereignisse erinnern. Nur ein paar Frauen, also wirklich nur wenige, die aus der Presse von dem Fall erfahren haben, gehen wirklich selbst zur Polizei und müssen dort erfahren, was ihnen angetan wurde. Andere lesen oder hören zwar etwas dazu, verdrängen das Ganze aber schnell. Anna Loren, die selbst Opfer von Philipp G. geworden ist, kann das, also diese Informationsstrategie, immer noch nicht fassen.
Das Schlimme ist halt einfach, dass wir die Betroffenen sind und wir müssen dieses Leben irgendwie weiterhin bewältigen und dass halt andere über unseren Köpfen hinweg entscheiden und keiner wahrscheinlich hat sich mal überlegt, wie geht es den Frauen damit.
Der Vater einer anderen Betroffenen sagt dazu: Man hat gehofft, mich betrifft das nicht. Jedes Opfer hat wahrscheinlich die Hoffnung gehabt, dass es verschont wurde. Er hat den Namen des Arztes wiedererkannt, der seine Tochter im Bethel-Krankenhaus mit einer Hirnhautentzündung behandelt hat, und geht deshalb mit ihr zur Polizei. Das heißt, diese Frau ist eines der wenigen Opfer, die auf eigene Initiative hin erfahren mussten, was mit ihnen passiert ist. Und so wissen die meisten Opfer von Philipp G. ganz lange nicht, was ihnen angetan wurde. Einige entwickeln Depressionen oder haben körperliche Schmerzen, die sie nicht richtig zuordnen können. Doch das ist noch nicht das Schlimmste. Bei der Obduktion von Philipp G. kommt heraus, dass er an insgesamt 3 Geschlechtskrankheiten gelitten hat, die bei Frauen unter anderem Unfruchtbarkeit und Frühgeburten hervorrufen können. Dabei ist Zeit bei diesen Krankheiten ein sehr wichtiger Faktor. Ist ja logisch, je schneller sie entdeckt und behandelt werden, desto geringer ist die Chance auf Langzeitschäden, wie zum Beispiel Unfruchtbarkeit. Also nur, damit es deutlich wird, die Staatsanwaltschaft Bielefeld informiert die Opfer nicht, obwohl sie davon ausgehen müssen, dass diese sich bei ihrem Vergewaltiger mit Krankheiten angesteckt haben, die schnellstmöglich behandelt werden müssen. Sonst können diese Frauen schlimmstenfalls nie wieder Kinder bekommen. Rechtsanwältin Stefanie Höke vertritt zu diesem Zeitpunkt schon einige wenige Frauen, die durch ihr eigenes Nachfragen bei der Polizei herausfinden mussten, dass auch sie betroffen sind. Höke setzt sich immer wieder dafür ein, dass auch die anderen Opfer informiert werden, aber ohne Erfolg.
Ja, das war schon natürlich, dass man da immer gegen verschlossene Türen eigentlich rennt, ne? Und auch da ist halt immer wieder, dass ich dachte, das kann nicht wahr sein, nicht hier im 21. Jahrhundert. Auch die Auswirkungen, ja, der Geschlechtskrankheiten jetzt bei Mandanten, ja, es steht in Sterilität zum Teil in Rede, Zysten, die sich gebildet haben und auch Schmerzen einfach, ja. Und da weiß ich nicht, wie man dazu kommt und auch die Personen, die EntscheidungsträgerInnen, will ich mal sagen, die müssen komplett empathielos sein.
Die Rechtsanwältin gibt den Kampf trotzdem nicht auf und stellt schließlich nicht nur Anzeige gegen die Klinik selbst, sondern auch gegen den Chef und den Oberarzt. Frau Hücke, warum haben Sie sich für diese Anzeige entschieden?
Die wussten davon, ja, die haben das gedeckt. Vom Januar, dieses Protokoll gibt es her, also belegt das meines Erachtens. Und auch sämtliche Mandantinnen von mir haben ganz klar gesagt, wir haben mit Klinikpersonal gesprochen. Wir haben jeder hat das gesagt. Am Folgemorgen habe ich gesagt, es sind grippale Symptome. Mir ging es schlecht. Warum war so spät abends der Assistenzarzt noch bei mir im Zimmer? Also es gab Hinweise. Und wir sind davon überzeugt, eben er hätte früher gestoppt werden können.
Die Staatsanwaltschaft Bielefeld sieht das anders. Im Mai 2021 stellt die Behörde das Verfahren gegen den Chef und den Oberarzt der Klinik ein. Sie sieht keine Verletzung der Sorgfaltspflicht in der Klinik. Stefanie Höke legt damals sofort Beschwerde ein, doch die Generalstaatsanwaltschaft Hamm bestätigt die Entscheidung aus Bielefeld. Der Fall wird zu den Akten gelegt. Und auch hier muss man sich das nochmal klar machen. Das Ganze, also dieses ganze Verfahren, ob da gegen Oberarzt und Chefarzt ermittelt werden soll, das passiert zu einem Zeitpunkt, an dem ein Großteil der missbrauchten Frauen noch nicht mal weiß, was ihnen passiert ist. Doch ein Vierteljahr später kommt plötzlich nochmal Bewegung in den Fall. Im September 2021 schaltet sich das NRW-Justizministerium in die Angelegenheit ein und Justizminister Peter Biesenbach findet deutliche Worte. Die Entscheidung, die Betroffenen nicht zu informieren, war von Anfang an falsch. Und als sich dann auch noch die Geschlechtskrankheiten herausstellten, war sie sogar evident rechtswidrig. Jetzt passiert etwas, das in Deutschland wirklich nur extrem selten passiert. Der Staatsanwaltschaft Bielefeld werden die Ermittlungen entzogen. Stattdessen soll jetzt die Staatsanwaltschaft Duisburg in dem Fall ermitteln. Für Stefanie Höke und ihre Mandantin ein großer Erfolg.
Ja, das war natürlich großartig. Das können wir nicht anders sagen, weil wir da vorher natürlich sehr, die Frauen werden nicht informiert. Ich habe immer nur gedacht, da laufen jetzt viele Frauen rum, die wissen nicht, die haben unterbewusst vielleicht eben das Gefühl, irgendwas ist mir angetan worden. Ich kann das gar nicht so richtig in Worte kleiden. Also ich war zwischen so einer Klaviatur an Gefühlen, ja, von sauer bis enttäuscht, weiß ich nicht, alles, ne? Und dann, als dann eben, Duisburg hat übernommen, die Frauen werden informiert. War es schon so, dass ich dachte, ja, okay, das ist jetzt großartig, das wollten wir immer erreichen. Das war natürlich schon ein Etappensieg auf jeden Fall.
Die Ermittler in Duisburg rollen den Fall also nochmal auf und sehen die Sache komplett anders als ihre Bielefelder Kollegen. Sie entscheiden, alle Opfer von Philipp G., die auf den Videos zu sehen sind, zu informieren. Fast anderthalb Jahre, nachdem man die Videos ausgewertet hat und mehr als ein Jahr, nachdem man festgestellt hat, dass viele der Frauen wahrscheinlich von ihrem Vergewaltiger mit einer Geschlechtskrankheit angesteckt wurden. Da die Frauen in ganz Deutschland verteilt leben, bekommen sie kurz vor Weihnachten 2021 Post von der Staatsanwaltschaft. In dem Brief an die Frauen steht, dass sie Opfer einer Straftat geworden sind. Im Januar 2022 werden dann Polizisten zu den Frauen geschickt, um sie über die Taten in der Klinik aufzuklären. Alle Opfer bekommen Infoblätter zu den Geschlechtskrankheiten von Philipp G., auch wenn nicht ganz klar ist, wann der Arzt sich damit infiziert hat und an wen er die Erreger übertragen hat. Und so stehen an einem grauen Januartag 2022 auch Polizisten vor der Tür von Anna Loreen und überbringen ihr die Nachricht, die ihr Leben für immer verändern wird. Auf einmal ergibt alles einen Sinn. Ihre Albträume, die für sie unerklärliche Chlamydieninfektion, ihre Stimmungsschwankungen, ihre Ängste. Anna Loreen wurde missbraucht, ohne es zu wissen. Aber warum erfährt sie erst so spät davon? Diese Frage stellen sich natürlich auch die anderen Betroffenen, die Polizei in diesem Januar informiert. Dabei gibt es eigentlich Vorschriften, dass man Opfer von Verbrechen so schnell wie möglich informiert. Und genau das hat die Staatsanwaltschaft Bielefeld nicht getan. Nochmal Anwältin Stefanie Höke.
jede Person hat das Recht, gerade wenn Videos existieren, ja, zumindest das zu wissen. Es ist mir angetan worden, möchte ich es weiter ermitteln, möchte ich für mich wissen, was genau passiert ist. Zum anderen war ja klar, dass der Täter an Geschlechtskrankheiten litt. Also mussten die Frauen informiert werden, ja. Also da ziehe ich immer gerne diese Analogie. Bei HIV muss ich auch etwaige Sexualpartner informieren. Dann kann es für mich nicht sein, dass die Staatsanwaltschaft darüber wegbügelt und sagt, naja, aber die Frauen, die lassen wir mal in Ruhe, ist ja auch besser.
Also nur kurz zur juristischen Einordnung. In Paragraf 406 der Strafprozessordnung steht ganz klar, dass Ermittler Opfer von Verbrechen, Zitat, möglichst früh und regelmäßig, Zitat Ende, unterrichten müssen, damit diese ihre Rechte wahrnehmen können. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld behauptet später, sie habe diesen Paragraphen übersehen. Anna Loren geht kurze Zeit später nochmal zu ihrer Frauenärztin und lässt sich ganz gezielt auf die Erreger testen, die auch bei Philipp G. festgestellt wurden. Alle drei werden auch bei ihr gefunden. Eine Diagnose, die ihr Leben ein weiteres Mal völlig verändert.
Ich weiß nicht. In diesem Moment habe ich mir gedacht, boah, ey, jetzt habe ich auch noch da. Also es ist schon schlimm genug mit allem drum und dran. Dann auch noch die Geschlechtskrankheiten. Ich stand da gerade einmal und habe mir gedacht, boah, ich will gerade nicht mehr. Das war der Punkt.
Doch Anna Loren kämpft weiter. Sie muss mehrmals mit starken Antibiotika behandelt werden. Auch die setzen ihrem Körper zu. Und auch als die Medikamente irgendwann anschlagen, bleibt für die junge Frau eine große Ungewissheit.
Keiner kann mir sagen, ob ich jemals Mama werden kann. Keiner kann mir sagen, ob es meiner Gebärmutter wirklich zu 100% gut geht, ob es überhaupt meine ganzen Geschlechtsorgane, ob die überhaupt noch weiterhin noch funktionsfähig sind, weil ich müsste mich speziellen Tests mich unterziehen lassen, aber das werde ich garantiert nicht machen. Also ich kann das nicht. Ich kann mich nicht da unter Narkose mich da hinlegen, dass die da reingucken und schauen, was da los ist mit meinen Geschlechtsorganen, weil das Vertrauen zu Ärzten ist weg. Das Vertrauen generell zur ganzen Menschheit ist weg.
Etwas, das vielleicht hätte verhindert werden können, hätte sie früher von den Erregern in ihrem Körper gewusst. Anna Lorens Vater wird später sagen, es hätte meiner Tochter nicht passieren brauchen. Wenn die Klinikleitung, die Geschäftsleitung viel früher interveniert hätte und die Vorfälle waren bekannt. Genau wie viele andere der Frauen stürzt Anna Loren in ein tiefes Loch. Schon kleine Dinge im Alltag kosten sie unglaubliche Kraft. Vieles schafft sie nicht mehr allein. In den Supermarkt geht sie nur noch gemeinsam mit ihrem Mann, weil sie sonst Panikattacken und Schweißausbrüche bekommt. Wenn sie den Müll rausbringen will, wartet sie auf den Moment, in dem niemand auf der Straße zu sehen ist. Dann rennt sie schnell zur Mülltonne und wieder rein ins Haus, denn nur hier fühlt sie sich sicher. Die Angst ist ihr ständiger Begleiter. Der Gedanke daran, dass sie vielleicht irgendwann doch nochmal in ein Krankenhaus muss, lässt Anna Loren panisch werden. Sie hat Angst, zusammenzubrechen oder irgendwann mal einen Herzinfarkt zu bekommen und dann doch wieder in einem Krankenhausbett zu liegen, dort, wo ihr so schreckliche Dinge angetan wurden. Eine Angst, die ihr Leben massiv einschränkt und die sie komplett verändert. Früher war Anna Loren häufig feiern, erzählt sie mir. Eine lebenslustige, mutige junge Frau mit vielen Freunden, die auch mal auf den Tisch haut, wenn ihr etwas nicht passt. Das ist heute anders.
Ich bin immer voller Trauer. Ich weine viel, weil ich weiß nicht, ich würde sagen, so ich trauere, weil sich seitdem mein Leben um 180 Grad gedreht hat. Dann habe ich immer eine innere Nervosität, immer diese Anspannung. Und das bedeutet gleich Schmerzen. Ich habe dann Rückenschmerzen, ich habe dann auch oft Kopfschmerzen, Gliederschmerzen. Dann durch diesen ganzen Stress, dieser ganze Haarausfall, durch den ganzen Stress, dieser ganze Gewichtsabbau. Ich habe 10 Kilo abgenommen. Ich habe auch einfach keinen Spaß mehr so am Leben. Ich weiß nicht, wie geht's weiter, das Leben? Was kommt dann noch alles auf mich zu? Und natürlich bin ich in der Therapie, ich bin in der Traumatherapie. Natürlich nehme ich da auch an, wenn Antidepressiva nach Bedarf. Aber keiner wird irgendwie jemals das, was einem innerlich da angetan worden ist, irgendwie wegmachen können oder helfen können.
Von ihrer Familie bekommt Anna Loren viel Unterstützung. Vor allem ihr Mann gibt ihr Halt. Doch gleichzeitig muss sie sich auch immer wieder schlimme Vorwürfe anhören. Menschen aus ihrem Umfeld sagen ihr, dass sie gar nicht richtig vergewaltigt wurde, weil sie durch die Betäubung ja nichts mitbekommen habe. andere haben schon vorher an ihrer Geschichte und an ihren Albträumen gezweifelt. Dabei macht sich Anna-Lorraine deshalb selbst schon genug Vorwürfe.
Keine Ahnung, warum ich halt niemals über diesen Traum geredet habe. Warum ich mich nicht trotz alledem retten konnte. Weil ich denke mir so, Anna, warum hast du dich nicht so heftig gewehrt? Ich meine, ich habe mich ja gewehrt, aber ich hätte vielleicht noch auf die losprügeln sollen oder ich hätte einfach da rausrennen müssen oder hätte vielleicht noch schreien müssen, aber du kannst nicht. Vor allem nicht, wenn du narkotisiert bist und im Delirium bist und deine Kraft ist nicht da. Und ja, aber trotzdem gibt man sich selbst die Schuld, obwohl wir, oder beziehungsweise obwohl ich ja keine Schuld in keinster Weise habe.
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, das an dieser Stelle nochmal zu betonen. Die Opfer sind niemals schuld, der Täter ist schuld. Aber auch Anna-Lorraines Mutter macht sich bis heute Vorwürfe, dass sie ihre Tochter überhaupt erst in das Krankenhaus gefahren hat. Und das zeigt eben auch wieder, was ich ja schon in vielen Folgen gesagt habe, dass so ein Verbrechen viel mehr Opfer hat und viel mehr Leben zerstört, als man eben auf den ersten Blick sieht. Während die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Duisburg noch laufen, reagiert im Mai 2022 dann auch die Stiftung Bethel, die das Bielefelder Krankenhaus betreibt, in dem die Missbrauchsserie stattgefunden hat. Die Stiftung richtet einen Fonds für die Opfer ein. Die Betroffenen bekommen daraus jeweils 20.000 Euro. Das soll das Leid der Opfer anerkennen und ihnen bei der Bewältigung der Geschehnisse helfen. Aber ist damit wirklich alles gut? Anna-Lorraine sieht das so.
Man hat die 20.000 Euro Anerkennungsfonds bekommen. Es ist eine Anerkennung der Tat. Habe ich mich auch sehr drüber gefreut, muss ich sagen. So ist es ja nicht. Aber das macht das nicht weg, was mir angetan worden ist. Was sind 20.000 Euro für dieses ganze Leid mit dieser Krankheit, mit der psychischen Erkrankung? Ich bin nicht arbeitsfähig, ich bin Rentnerin mit 28 Jahren.
Für Anwältin Stefanie Höke und ihre Mandantin ist das, also diese 20.000 Euro, zumindest ein erster wichtiger Schritt auf die Opfer zu. Eins ist das Ganze aber nicht, ein Schuldeingeständnis oder eine Entschuldigung. Darauf warten die Betroffenen bis heute, obwohl viele von ihnen juristisch gegen die Behörden und das Krankenhaus vorgehen. Im Frühjahr 2022 liegen den Behörden insgesamt 8 Strafanzeigen vor von insgesamt 23 Frauen, die von ihren Anwälten vertreten werden. Viele dieser Frauen bleiben anonym aus Angst, aus Scham oder einfach, weil sie dieses Kapitel in ihrem Leben so schnell wie möglich vergessen wollen. Doch einige von ihnen machen ihren Fall auch öffentlich, um den Druck auf die Behörden zu erhöhen und den Opfern ein Gesicht zu geben. Für mich ist es unglaublich, wie mit den meisten von uns Opfern umgegangen wurde. Deshalb will ich zeigen, wir sind mehr als nur irgendwelche Namen in Patientenakten oder auf Videodateien, erklärt zum Beispiel eine Frau aus Bielefeld. Wir sind Frauen mit Gesichtern, die im Krankenhaus einem Serientäter schutzlos ausgeliefert waren und die sich jetzt nicht verstecken müssen. Währenddessen laufen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Duisburg auf Hochtouren. Sie lässt die Büroräume der Klinik noch einmal untersuchen. Dabei werden Personalakten und Unterlagen der Patientin sichergestellt. Außerdem schauen sich die Ermittler ganz genau die interne Kommunikation des Krankenhauses an. 850 Blatt Papier und mehr als 20.000 E-Mails werden dabei sichergestellt. Gleichzeitig leitet die Duisburger Staatsanwaltschaft auch Vorermittlungen gegen die Kripo und die Staatsanwaltschaft in Bielefeld ein. Die Ermittler aus Duisburg prüfen jetzt ganz genau, wer entschieden hat, die Frauen nicht zu informieren. Dabei geht es auch um die Frage, wie wahrscheinlich es ist, dass die Frauen sich wirklich bei Philipp G. infiziert haben. Etwas, das die Ermittlungsbehörden dringend klären wollen, denn mittlerweile hat Judith Müller das Land NRW auf Schmerzensgeld verklagt. Ihr erinnert euch, das ist die Frau, die im Dezember 2019 in Bethel eingeliefert wurde und sich aus dem Krankenhaus selbst entlassen hat, nachdem sie Philipp G. nachts an ihrem Bett hat stehen sehen. Nach ihrem Besuch in der Klinik werden bei Judith Müller mehrere Zysten in der Gebärmutter festgestellt, die sich niemand erklären kann. Sie müssen mithilfe einer Ausschabung entfernt werden. Nachdem Judith Müller 2 Jahre später erfährt, dass sie vergewaltigt wurde, kontaktiert sie auch Anwältin Stefanie Höke. Die rät ihr, sich auf die drei Erreger von Philipp G. testen zu lassen. Einer der Tests ist tatsächlich positiv. Judith Müller leidet an einer sehr seltenen bakteriellen Geschlechtskrankheit, die zu Zysten an der Gebärmutter führen kann und nach der man schon aktiv suchen muss, um sie festzustellen. Hätte Müller eher davon gewusst und das früher behandeln lassen können, wären die Folgen wahrscheinlich nicht so schlimm gewesen, sagt die Gynäkologe. Für Judith Müller steht fest, das kann nur der Arzt gewesen sein. Die Frau aus der Eifel ist sich sicher, dass sie bei der Vergewaltigung durch Philipp G. mit den Erregern infiziert wurde. Doch für die Staatsanwaltschaft ist die Sache alles andere als klar. Sie verlangt von Judith Müller Beweise dafür, dass sie sich tatsächlich bei Philipp G. angesteckt hat. Also allein das klingt ja schon unglaublich. Also wie soll man das beweisen und das auch noch 2 Jahre später? Juristisch allerdings ist dieses Vorgehen korrekt, denn die Beweislast liegt in solchen Fällen, also bei Schmerzensgeldklagen, beim Opfer. Dazu sagt Rechtsanwältin Stefanie Höke.
Grundsätzlich eben, wenn ich Schmerzensgeld fordere oder eine Entschädigung, dann muss ich tatsächlich als Anspruchstellerin, muss ich beweisen, ja, was habe ich eben an Entschädigungen erlitten, aber auch, dass tatsächlich die Person oder die Institution, von der ich das Schmerzensgeld fordere, dass die dafür verantwortlich ist. So. Und so hat man das im Endeffekt hier auch erwartet oder gefordert von den Frauen. Und ich frage mich, wer, bevor er einen Klinikaufenthalt hat oder auch nur die Haustür verlässt, sich auf sämtliches testen lässt, nochmal kurz attestieren lässt, so, ich bin wirklich total gesund. Das ist nicht praktikabel.
Die Kritik am Vorgehen der Behörden wird immer größer. Gemeinsame Recherchen des Kölner Stadtanzeigers und des ARD-Magazins Kontraste zeigen, dass auch im Jahr 2022 noch immer nicht alle Opfer informiert wurden. Dabei geht es vor allem um die Frauen, die Philipp G. außerhalb der Klinik vergewaltigt hat. Auch da gab es ja zum Teil Videoaufnahmen. Die Staatsanwaltschaft rechtfertigt sich damit, dass die Liste mit den rund 80 Namen, die in Philipp G.'s Wohnung gefunden wurde, schwierig zu entziffern war. Teilweise hat der Assistenzarzt in dieser Liste nur Spitznamen eingetragen, was die Identifikation der Opfer laut Staatsanwaltschaft erschwert habe. Erst im Herbst 2022 bekommen auch diese Frauen von der Polizei Bescheid. Darunter ist auch eine 25-jährige Frau aus Leipzig. Und ihr Fall ist besonders gruselig. Bis heute weiß die 25-Jährige nicht, wie sie Philipp G. kennengelernt hat oder wie er in ihre Wohnung gekommen ist, um sie anschließend zu betäuben und zu vergewaltigen. Doch auch sie hatte danach immer wieder ein verschwommenes Bild vor Augen, fühlt sich unwohl, wenn ein Mann ihr zu nahe kommt. Mehr als 2 Jahre lang lassen sie die Behörden im Unklaren. Dann entdeckt sie einen Brief der Duisburger Staatsanwaltschaft im Briefkasten. Die Frau muss zur Polizei. Dort werden ihr Videos von Philipp G. gezeigt. Außerdem Standbilder aus ihren Vergewaltigungsvideos. Videos, die ihr Vergewaltiger von ihr gemacht hat, als sie bewusstlos auf dem Sofa lag. Die Polizei hat bei ihren Durchsuchungen bei Philipp G. außerdem Fotos vom Ausweis und vom Führerschein der Leipzigerin gefunden. Und obwohl ihr Name und ihre Adresse den Behörden bekannt sind, wird sie fast 1 Jahr später informiert als die meisten anderen Opfer. Bei mir war alles da. Einfacher kann man das doch nicht haben, sagt die Leipzigerin. Warum das so lange gedauert hat? Laut Staatsanwaltschaft ist in den Videos sehr schwer zu erkennen, ob der Geschlechtsverkehr einvernehmlich war. Also mal abgesehen davon, dass wir es hier mit einem Serienvergewaltiger zu tun haben und es sehr wahrscheinlich ist, wenn man sich diese Videos anschaut, dass dieser Geschlechtsverkehr nicht einvernehmlich war. Und selbst wenn es nicht so gewesen wäre, ist es ja eine Möglichkeit, zumindest mal mit den Frauen Kontakt aufzunehmen und sie zu fragen. Und was noch seltsamer ist, wenn man sich nämlich das Video anschaut, sieht man, dass die Frau die meiste Zeit ohnmächtig ist und immer wieder kurz hochschreckt. Ja, und dann sagen die Ermittler, naja, wir wissen nicht, vielleicht war der Geschlechtsverkehr doch einvernehmlich. Also das ist auch schon wieder was, wo ich so innerlich wütend werde, weil das so unglaublich unsensibel ist. Aber das bleibt nicht die einzige Panne der Duisburger Staatsanwaltschaft. Im Oktober 2022 bekommt ein Mann aus Bielefeld ebenfalls einen Anruf der Kriminalpolizei. Seine Ehefrau war bereits 2020 an einer tödlichen Krankheit gestorben. Auf dem Polizeipräsidium in Bielefeld erzählt man ihm schließlich, dass die Frau im Sommer 2018, also 2 Jahre vor ihrem Tod, ebenfalls von Philipp G. vergewaltigt wurde. Auch hier gibt es ein Video, mit dem man die Frau klar identifizieren kann. Doch als die anderen Opfer über die Taten informiert werden, ist diese Frau bereits verstorben. Deshalb kümmert sich die Staatsanwaltschaft zunächst nicht weiter um die Sache. Das war ein Fehler, räumt die Staatsanwaltschaft Duisburg später in einem Bericht an das NRW-Justizministerium ein. Sie will übersehen haben, dass rechtlich auch Hinterbliebene von Opfern das Recht auf Informationen haben. Also es ist jetzt schon das 2. Mal in diesem Fall, dass eine Staatsanwaltschaft sagt, upsi, da haben wir jetzt irgendwie einen Paragraphen übersehen oder wussten nicht, dass es den gibt. Alles ein bisschen schwer zu glauben für mich persönlich. Kurz darauf wird dann auch nochmal die Opferzahl nach oben korrigiert. Nach weiteren Gesprächen mit Zeuginnen kann man nun 34 Opfer identifizieren. Die letzten Frauen werden erst im Februar 2023 informiert und damit fast 2,5 Jahre nach der Entschlüsselung der Videos. Trotzdem bleibt weiter unklar, ob das wirklich alle Opfer waren. Erst vor einigen Wochen sind die Ergebnisse neuer Recherchen von Journalisten ans Licht gekommen, die zeigen, dass es möglicherweise noch weitere Frauen gibt, die Philipp G. betäubt hat, von denen aber kein Videomaterial existiert. Bei diesen Frauen weiß man deshalb auch nicht genau, ob sie möglicherweise auch vergewaltigt wurden. Dazu gehören zum Beispiel die Zimmernachbarinnen der missbrauchten Frauen, die ebenfalls von Philipp G. sediert wurden. Die Staatsanwaltschaft führt diese Frauen deshalb nur als Opfer einer Körperverletzung, also wegen der Betäubung, und nicht als Vergewaltigungsopfer. Wir können nicht ausschließen, dass auch diese Frauen vergewaltigt wurden, aber wir haben eben keinen Beweis, sagt der zuständige Oberstaatsanwalt. Für die betroffenen Frauen ist das ein weiterer Schlag ins Gesicht. Inzwischen bin ich richtig wütend, sagt eine von ihnen. Ich werde als Opfer zweiter Klasse behandelt. Anwältin Stefanie Höke, die einer dieser Frauen vertritt, sagt dazu:
Die Frauen sind natürlich, ja, also wirklich auch komplett schockiert. Das ist ein bisschen in Wut umgeschlagen, ja, gegen das gesamte Rechtssystem. Eine Mandantin, echt, die hat gesagt, das kann doch nicht deren Ernst sein. Jetzt habe ich das Pech, in Anführungszeichen. Ich wurde nicht gefilmt. Ich weiß aber, mir ist ein Zugang gelegt worden von diesem Assistenzarzt. Dieser Zugang ist mir nicht entfernt worden. Ich habe tagelang auch beim Chefarztvisite darüber gesprochen, habe darauf hingewiesen, warum habe ich diesen Zugang bekommen. Es gab am Folgetag keine Untersuchung. Niemand hat reagiert, auch der Chefarzt nicht. Bei der polizeilichen Vernehmung, bei der ich anwesend war, wurde sie dann noch gefragt, ob denn bei der Chefarztvisite tatsächlich der Chefarzt dabei gewesen sei.
Und auch das ist ja ein Muster in diesem Fall. Wieder fühlen sich die Frauen, denen man so etwas Schreckliches angetan hat, nicht gehört und schon gar nicht ernst genommen. Und die schlechten Nachrichten reißen nicht ab. Im September 2023 teilt die Staatsanwaltschaft Duisburg mit, dass sie nicht weiter gegen ihre Kollegen aus Bielefeld und Hamm ermittelt. Es reiche nicht aus, wenn sich im Nachhinein herausstelle, dass Entscheidungen falsch gewesen seien, erklärt die Duisburger Behörde. Auch die Ermittlungen gegen einen Beamten des Bielefelder Polizeipräsidiums werden eingestellt. Und auch das Schmerzensgeld für die Opfer, die sich durch die Vergewaltigung von Philipp G. Krankheiten eingefangen haben, soll es nicht geben. Das Land NRW lehnt diese Zahlung ab. Im Juni 2023 ist das sogar Thema im Gesundheitsausschuss des Landes. Dass man diese Klage jetzt abweist mit dem Hinweis, die Frauen könnten sich die Infektion ja sonst wo eingefangen haben, finde ich wirklich unterirdisch. So geht man mit Frauen nicht um, schimpft damals eine Landtagsabgeordnete der FDP. Mittlerweile hat sich da aber etwas bewegt. Das Land NRW hat seinen Kurs nochmal geändert und die Mandantin von Stefanie Höcke bekommt jetzt doch Schmerzensgeld vom Land. Und auch die Ermittlungen gegen die Klinik, also das evangelische Klinikum Bethel, laufen Stand jetzt, also Stand der Aufnahme, weiterhin. Die betroffenen Frauen sind also gerade zum Warten gezwungen. Das können wir mittlerweile richtig gut, hat mir Anna-Lorin gesagt. Aber die Frauen wollen dabei nicht still sein. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich heute diese Folge gemacht habe. Einige der betroffenen Frauen haben sich entschieden, laut zu werden, mit einem Videoprojekt, einer eigenen Homepage und auch auf Instagram. Dieses Projekt trägt den Titel S198-20, das Aktenzeichen der Anzeige von Laura Olsen, die mit dieser Strafanzeige die Ermittlungen in diesem Fall überhaupt erst ins Rollen gebracht hat. Eine dieser Frauen, die sich an dem Projekt beteiligen und die den Mut und die Kraft haben, ihr Gesicht auch vor der Kamera zu zeigen, ist Anna-Loreen, die ihr ja schon in dieser Folge kennengelernt habt. Vielleicht jetzt mal zum Abschluss, Anna, ich find's wahnsinnig mutig von dir, dass du dich mit Gesicht und mit deinem Namen vor die Kamera setzt, um deine Geschichte zu erzählen. Was genau wünschst du dir von diesem Projekt und was wünschst du dir von diesem Podcast?
Mein Wunsch ist, dass andere Betroffene vielleicht auch ihr Gesicht zeigen und mitkämpfen, dass sich keiner schämen soll. Wir gehören alle zur Gesellschaft. Wir Frauen sind auch sehr wertvoll. Wir Frauen sind kein Spielzeug. Und natürlich wäre das super auch, dass das halt weitergeht in dem Prozess, dass die Staatsanwaltschaft sagt, okay, es ist wirklich ein gravierender Fehler begangen worden. Die jetzt da noch da sind, können zur Rechenschaft gezogen werden und ihr bekommt jetzt das, was euch zusteht. Und hoffentlich können wir eines Tages irgendwie wieder in das alte Leben zurückkehren und hoffentlich eines Tages, das wünsche ich mir, eines Tages in Ruhe immer wieder schlafen können.
Und so bleiben nach dieser wohl größten Vergewaltigungsserie der jüngeren deutschen Geschichte unzählige Fragen, die vielleicht nie geklärt werden. Wie viele Opfer gab es wirklich? Was trieb Philipp G. zu seinen Taten? Hätten die Vergewaltigungen verhindert werden können? Wer wusste wann Bescheid? Welche Rolle spielt das Krankenhaus und welche spielen seine Mitarbeiter? Welche Fehler haben die Polizei und die Staatsanwaltschaften in der Ermittlung und der Aufarbeitung der Taten begangen? Doch selbst wenn all diese Fragen irgendwann mal beantwortet werden, was ich ehrlich gesagt nicht glaube, das Leid der mehr als 30 Frauen bleibt. Laura Olsen, die früher im Einzelhandel gearbeitet und dort täglich mit Menschen zu tun hatte, hat nach der Tat genau davor, also vor anderen Menschen, panische Angst. Sie kann bis heute nicht wieder arbeiten. In einem Interview erzählt sie, dass sie dankbar dafür ist, eine große Familie zu haben, die sie unterstützt. Auch Anna-Loreen ist glücklich über die Unterstützung ihrer Familie und ihres Ehemannes, den sie 2019 kennengelernt hat. Seit der Tat leidet sie an Panikattacken, Depressionen und einer posttraumatischen Belastungsstörung.
Alleine spazieren gehen kann ich jetzt nicht mehr, weil ich denke, da kommt jemand. Oder zum Arzt. Alleine gehe ich niemals, nie mehr hin. Auch alleine einkaufen. Es ist einfach, es macht was mit einem Menschen was. Die Seele ist einfach so heftig verändert. Und man wünscht sich einfach nur aus diesem Albtraum halt aufzuwachen. Und hey, es ist alles, es ist wieder das normale Leben da.
Bei diesem Schritt zurück in den Alltag soll ihr jetzt ein Assistenzhund helfen. Die belgische Schäferhündin mit dem Namen Lucy soll Anna-Loreen Sicherheit geben, wenn ihr Mann mal nicht da sein kann. Und ich habe Anna-Loreen die ganze Zeit so die Daumen gedrückt, weil als wir uns kennengelernt haben, war das alles in der Schwebe, ob das klappt mit dem Hund, weil diese Assistenzhunde sind wirklich wahnsinnig teuer und es muss ja von Versicherungen übernommen werden. Aber das Ganze hat funktioniert. Seit Ende Februar 2024 ist Lucy an Anna-Loreens Seite und sie hat mir auch ein Selfie von den beiden geschickt. Sie hat mir geschrieben, dass sie ganz, ganz happy ist, dass sie jetzt die Lucy bei sich hat und das Selfie darf ich euch auch bei Instagram zeigen. Mithilfe der Hündin will Anna-Loreen es schaffen, wieder einkaufen oder spazieren zu gehen, allein und ohne Angst. Und sie wünscht sich vor allem eins, wieder Freude am Leben zu haben. Ja, und genau das wünsche ich ihr und all den anderen Opfern wirklich von ganzem Herzen. Ich glaube, nachdem einem so etwas angetan wurde, ist es wahnsinnig schwierig, sich wieder zurück ins Leben zu kämpfen. Aber dieser Mut und diese Kraft, es trotzdem zu versuchen, finde ich sehr, sehr, sehr bewundernswert. Und dir, Anna-Loreen, ganz persönlich an der Stelle auch nochmal danke für den Mut und für die Offenheit und für das Vertrauen, was du mir gegenübergebracht hast, wirklich über dieses schwierige Thema zu sprechen. Und danke natürlich auch an Stefanie Höke für diesen Einsatz und dafür, dass sie an mich herangetreten ist und den Kontakt hergestellt hat. Also ich habe es ja eben schon in der Einleitung zu der Folge gesagt, das war, glaube ich, die emotional intensivste und krasseste Recherche, die ich jemals zu einem Fall gemacht habe in 5 Jahren. Einfach weil diese Taten so unfassbar schrecklich sind. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wenn es für mich schon so emotional ist, dazu zu recherchieren und Einzelheiten lesen zu müssen, die man wahrscheinlich gar nicht lesen möchte, wie furchtbar muss es dann für die ganzen Opfer von Philipp G. sein. Und auch das Interview mit Anna Lorene und Stefanie Höke ist mir sehr im Gedächtnis geblieben, weil das beides in meinen Augen wahnsinnig starke Frauen sind und ja, die wirklich kämpfen für ihr Recht und eben nicht nur für ihr Recht, sondern auch für das Recht anderer Frauen. Also ja, das ist wirklich ein Fall, der, glaube ich, nicht nur mich an meine Grenzen gebracht hat, sondern wahrscheinlich auch euch, wenn ihr ihn jetzt hören könnt. Und das Beste, was wir tun können, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Wunsch von Stefanie Höke und von Anna Lorene, ist, dass dieser Fall mehr Bekanntheit bekommt, ja. Also je größer die Bekanntheit des Falles, desto größer ist der Druck auf die Behörden. Und wir haben in dem Fall schon mal gesehen, dass es etwas bringen kann, wenn wir öffentlichen Druck aufbauen. Und ich finde, das sollten wir in dem Fall auch tun. Also was könnt ihr tun? Ihr könnt euren Freunden von dem Fall erzählen. Ihr könnt bei Instagram den Fall teilen, bei Social Media, bei Facebook, bei Twitter, wo auch immer ihr seid. Es ist, glaube ich, super wichtig, dass wir diesen Fall in Deutschland noch bekannter machen und dass viel mehr Leute erfahren, was da in Bielefeld passiert ist, damit eben dieser öffentliche Druck bleibt und dann nicht noch mehr Ermittlungen einfach so irgendwann eingestellt werden. Und vielleicht gibt es ja eben da draußen auch noch Opfer, die noch gar nicht wissen, dass sie Opfer geworden sind. Deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, diesen Fall bekannt zu machen. Und deswegen habe ich mich auch entschieden, diese Folge zu machen. Ich kann nur sagen, dass ich sehr, sehr dankbar bin, dass ich in diesem Podcast auch immer wieder mal andere Folgen, nicht ganz alltägliche Folgen machen darf und dass ihr das irgendwie alles so mittragt und hört. Und dafür an dieser Stelle vielen Dank und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.